Es ist Gründonnerstag, herzlich willkommen zu Beide Seiten live und wir meinen Grün heute auch politisch.
Ja, denn die frühere Regierungspartei in Wien möchte wieder in eine Koalition mit der SPÖ. Und wir haben heute Vertreter dieser beiden Parteien bei uns im Studio. Ich begrüße Barbara Nowak, SPÖ-Landesgeschäftsführerin bei uns. Herzlich willkommen, guten Abend.
Danke für die Einladung, schönen guten Abend.
Und Peter Kraus ist bei uns Obmann der Wiener Grünen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, schönen Abend.
Schönen Abend, schön, dass Sie den Weg zu unserem Studio geschafft haben. Und Herr Kraus, ich würde gerne bei Ihnen beginnen, denn die Grünen, die würden es nach der Wahl schon ganz gerne wieder einmal mit den Roten probieren, also quasi eine Neuauflage von der SPÖ mit den Grünen in Wien. Aber warum sollte sich die SPÖ jetzt ausgerechnet für ihre Partei entscheiden? Die kann nämlich aus dem Vollen schöpfen. Also warum ihre Partei und nicht die Neos?
Also zum einen, glaube ich, entscheiden ja zuerst jetzt einmal die Wählerinnen und Wähler am 27.04., wem sie ihre Stimme geben. Dann wird ausgezählt, dann sieht man, wo sich eine Mehrheit ausgeht. Die Umfragen zeigen im Moment, dass es sowohl mit den Grünen als auch mit der ÖVP so ausschaut, als würde es eine Mehrheit geben. Mit den Neos dürfte es knapp werden. Und aus meiner Sicht ist die Kombination aus SPÖ und Grünen eine, die schon einmal in Wien bewiesen hat, dass sie mutige, zukunftsfähige Politik schafft. Ich denke an die 365 Euro Jahreskarte, an die Mehrere-Hilfe-Straße, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Und ich glaube, genau diesen Mut und diese Entschlossenheit für gutes Leben in Wien, für gute Lebensqualität, die braucht es auch in den nächsten Jahren.
Da fordern die Grünen von Ihnen, von der SPÖ, also Mut. Es wird ein bisschen anstrengender als mit den Neos. Oder würden Sie auch einen Wechsel auf Grün wieder zurück liebäugeln?
Also grundsätzlich muss man sagen, jede Wahl startet vorne und bei Null. Und Sie haben das jetzt so gesagt, wir werden es uns aussuchen können. Nun, in den aktuellen Umfragen ist es ja nicht so, dass wir so automatisch mit einer anderen Partei, wie zum Beispiel mit den Grünen oder mit den Neos oder der ÖVP, eine Mandatsmehrheit hätten. Und wir versuchen natürlich, vor allem bis zum 27. April, noch ganz klar zu kommunizieren, dass Bürgermeister Ludwig nur dann Bürgermeister bleibt, wenn man ihn auch stärkt und wenn wir an das letzte Ergebnis ungefähr rankommen. Und dann gibt es Sondierungsgespräche, jedenfalls mit drei Parteien, sofern diese Mandatsmehrheit gegeben ist, stabile Verhältnisse dann auch möglich sind mit einer Regierungsbildung, nicht mit den Freiheitlichen, das steht jedenfalls fest. Und dann wird man sehen bei den Sondierungsgesprächen, mit welcher Partei man auch gute Zukunftsprojekte für diese Stadt umsetzen kann.
Aber mit
kann.
Wem wäre es am einfachsten? Wer wäre der SPÖ prinzipiell, wenn es ausgeht, am liebsten?
Also wir haben mit den Grünen, wie der Kollege schon gesagt hat, zwei Legislaturperioden sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben ein paar nachhaltige Projekte auch gemeinsam in dieser Stadt umgesetzt, nicht nur im Verkehrsbereich, sondern eben auch in Frage der Gesundheitsversorgung, der Bildungsinfrastruktur, in den ausbauenden Gratis-Kindergarten zum Beispiel denke. Das ist ja auch maßgeblich in dieser Legislaturperiode zustande gekommen. Arbeiten aber jetzt auch 4,5 Jahre mit den Neos gut zusammen. Und mein Bürgermeister kann sich nur erinnern, an eine Koalition mit der ÖVP, die ja auch eine Legislaturperiode durchgehalten hat. Also wir schauen uns das wirklich nach der Wahl an. Wir treten nicht als Koalition an, sondern wir wollen gestärkten Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.
Jetzt gibt es bei uns einen Puls24-Wahlrechner. Meine Damen und Herren, wir blenden einen QR-Code ein. Da können Sie noch schauen, wenn Sie unentschlossen sind, welche Partei vielleicht Ihren Vorstellungen am ehesten entsprechen würde. Wenn Sie da sich durchklicken, kommt dann am Ende eine Partei raus, die Sie dann ja, wählen können oder eben auch nicht. Aber es sollte halbwegs genau und treffsicher sein. Da wurden die Positionen der Parteien natürlich abgefragt. Und die Grünen, die haben bei diesem Puls24-Wahlrechner auf das Statement, Wien hat sich in den letzten fünf Jahren gut entwickelt, mit Nein abgestimmt. Warum?
Also ich muss vorausschicken, Wien ist eine sehr, sehr lebenswerte und liebenswerte Stadt.
Also stimmt die Antwort nicht.
Aber es gibt ganz zentrale Bereiche, wo sich in Wien das Leben in den letzten Jahren verschlechtert hat und wo die Menschen das auch spüren. Ich gebe Ihnen zwei konkrete Beispiele. Eines ist das Beispiel Wohnen. Wohnen ist teurer geworden, auch in Wien, obwohl Wien hier eigentlich eine gute Ausgangssituation hatte. Die Anzahl der geförderten und leistbaren Wohnungen, die gebaut wurde, ist vom Niveau von ungefähr 7.000 Wohnungen, die pro Jahr fertig werden, zurückgegangen auf 2.500. Also es gibt weniger geförderte und leistbare Wohnungen. Der zweite Bereich ist ein Bereich, wo die NEOS zuständig sind, das ist der Bildungsbereich. Da haben wir wirklich in ganz, ganz vielen, Bereichen eine Verschlechterung, beispielsweise bei den Deutschkenntnissen von Schülerinnen und Schülern, die in die Volksschule gehen, dass wirklich rund die Hälfte nicht mehr ausreichend Deutsch kann. Und da tut man ja den Kindern auch nichts Gutes, wenn die den Unterricht nicht mehr gut folgen können. Also wir sehen in ganz vielen Bereichen, dass sich hier einiges verschlechtert hat, und auch darum wollen wir bei dieser Wahl antreten und wieder gestalten, damit sich in Wien die Dinge auch wieder positiv entwickeln.
Wien hat sich verschlechtert in den letzten 5 Jahren in einigen Bereichen.
Also die 2 genannten Themen sind tatsächlich sehr bedeutende Themen, auch für die Sozialdemokratie. Leistbares Wohnen ist, wenn man so will, unsere Grund-DNA, und ja, wir bauen auf einen guten Erbe auf, aber wir haben gerade auch in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel weitergebracht. Es ist ja der ganze Wohnungsmarkt auch durch die Teuerung grundsätzlich ins Wanken gekommen, und die Teuerung ist leider durchgerauscht in den letzten Jahren, hat auch die letzte Bundesregierung, und denen hat leider die Grünen auch angehört, keine Eingriffe in den Markt gemacht. Man hätte müssen diese Mieterhöhungen jedenfalls auch stoppen. Dort, wo wir es machen konnten im Gemeindebau, haben wir es 24 eingeführt. Jetzt ist es bundesweit auch gekommen durch ganz klar auch sozialdemokratische Politik, die hier umgesetzt wurde, und das ist grundsätzlich gut so. Aber wir haben auch in der Wohnbauoffensive jetzt 22.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht, und jetzt aktuell auch gerade zum Beispiel 1.000 Wohnungen für Studierende, die hier die Möglichkeit haben, in sehr kleine Gemeindewohnungen auch einzuziehen und so die Möglichkeit haben, sehr günstig zu wohnen. Ich möchte ein Wort noch zum Bildungsbereich verlieren, weil man so kommen noch dahin, ja. Aber vielleicht auch kurzes Reflexion, weil man jetzt so dargestellt hat, dass da gar nichts weitergegangen wäre. Wir haben in der letzten Legislatur Periode die Gratis-Ganztagesschule eingeführt. Ein langjähriges Konzept, auch gerade der Sozialdemokratie, nach dem Gratis-Kindergarten, auch mit einem kostenlosen Mittagessen, auch als Unterstützung gerade in dieser schweren Zeit der Teuerung, um hier Familien zu entlasten. Und im Bildungsbereich gehört natürlich durch die Herausforderung des Familienzuzugs und der Unterbringung auch der ukrainischen Kinder zusätzlich Maßnahmen gesetzt, insbesondere im Personalbereich und in der Ausbildung von pädagogischen
Personal. Aber Frau Nowak, weil es da ein Duell ja ungefähr geben soll zwischen den Positionen, und da haben wir Herrn Krausfall gehört, der eben die Schwäche des Kindergartens gesehen hat. Wir haben ja dazu Zahlen, dass mehr als die Hälfte der Tafelklassler nicht ausreichend Deutsch kann, um dem Unterricht zu folgen. Das Problem dabei ist, dass die weitaus meisten davon ja schon im Kindergarten waren. Hier in Wien kommen dann in die Schule und können immer noch nicht genug Deutsch. Wie kann das überhaupt sein?
Na, müssen wir jedenfalls mehr in die Sprachförderung unternehmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, genau hinzuschauen, aus welchen...
Aber das ist ja eben nicht der Familiennachzug, oder das sind auch nicht unbedingt Kinder aus der Ukraine, die Sie erwähnt haben, sondern die schon hier in den Kindergarten gegangen sind.
Genau, da ist, ja, zum Teil der Familiennachzug läuft ja schon eine Weile, also es ist ja kein Phänomen von ein paar Monaten. Aber wir sehen hier auch ganz deutlich, und da müssen wir noch eine Spur genauer hinschauen, aus welchen Kindergärten kommen diese Kinder auch. Wo sind die bis jetzt untergebracht gewesen und wo braucht man mehr Sprachförderung? Und da gibt es eine ganz, ganz klare Offensive. Wir müssen mehr Sprachförderung und vor allem auch mehr Pädagoginnen in den elementarpädagogischen, aber natürlich auch in den schulischen Bereich bringen. Allerdings, Pädagogik ist im Moment ein europäischer Mangelberuf. Das heißt, es wird nicht nur reichen zu sagen, kommt, wir haben Jobs für euch, sondern wir werden hier ganz massiv in die Ausbildung gehen müssen, auch selbst in die Ausbildung.
Jetzt ist die SPÖ aber gerade in Wien seit jeher in Regierungsverantwortung. Kann man da der SPÖ schon auch einen Vorwurf machen, dass man sagt, genau das wurde anscheinend verschlafen die letzten Jahrzehnte?
Die SPÖ ist gemeinsam mit den NEOS in der Regierung, insofern tragen sie gemeinsam auch die Verantwortung. Ich muss jetzt schon fairerweise dazu sagen, ja, wobei ich muss schon dazu sagen, dass sie das die letzten 5 Jahre massiv verändert hat nochmal und dass auch viele der Versprechen, die die rot-pinke Regierung vor 5 Jahren oder 4,5 Jahren gemacht hat, nicht eingehalten wurden. Beispielsweise wurden 500 Sprachunterstützungskräfte zugesagt, es sind nicht einmal 400 geworden. Auch bei den Schulsozialarbeiterinnen, die auch mithelfen können an den Schulen, ist die Zielgröße nicht erreicht worden. Also da gibt es schon einige Versäumnisse. Es stimmt, es ist mit dem Personal schwierig, darum haben wir auch einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie man sofort auch pragmatisch etwas ändern könnte, beispielsweise in den Volksschulen. bei der Schulzuteilung. Es ist in Wien sehr oft so, dass in einem Kretzel zwei unterschiedliche Volksschulen nebeneinander sind. In einer Volksschule ist der Anteil mit Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, sehr hoch. Direkt daneben in der Schule ist der Anteil sehr niedrig. Da könnte man auch über die Schulzuteilung das ein bisschen besser ausgleichen, damit die Kinder sozusagen besser aufgeteilt sind, durchmischt sind und auch voneinander besser Deutsch lernen. Das wäre eine Maßnahme, die nicht alles löst, aber die sehr pragmatisch und sehr schnell auch wirksam werden würde.
Ein Vorschlag, den ich mir sehr genau angeschaut habe, nachdem er schon ein paar Mal auch in Diskussionen eingeworfen wurde. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig wäre, dass Ressourcen wandern und nicht die Kinder durch Wien wandern. Das heißt, dass wir sehr zielgerichtet an den Standorten, wo es mehr Förderung braucht, auch Ressourcen investieren, auch im sogenannten Chancenindex. Und diese Idee, die vielleicht grätzelweise in dem einen Bezirk, da geht es vor allem um Herrn Nals, um zwei Schulstandorte, funktionieren würde, würde aber nicht wienweit funktionieren, weil diese Paarung an Schulen es leider nicht so häufig gibt, wie es vielleicht im ersten Moment den Anschein hätte. Also das muss man sich sehr genau anschauen. Grundsätzlich glaube ich aber, besser ist es, Ressourcen wandern durch Wien und nicht Kinder wandern durch
Konkrete
Wien.
Konkrete Nachfrage noch von Novak, weil es da wirklich um ein Detail geht, weil bei der Schulplatzwahl zwei Kriterien jetzt schon beachtet werden. Das eine ist natürlich die Wohnortnähe und das andere sind Geschwisterkinder, dass man die nicht trennt. Aber das dritte Kriterium, das die Grünen vorschlagen, ist, dass die Eltern dann angeben, welche Erstsprache sie sprechen und welchen Bildungsstatus sie haben. Und danach wird ein Kriterium auch erstellt, wonach man die Kinder in die Schule schickt.
Nein, das dritte Kriterium heißt Schultyp und welches Angebot findet an dieser Schule statt. Und das wird in der ganzen Diskussion ein bisschen vergessen, dass ja unterschiedliche Schultypen gibt, welche Ganztagsschulen mit dieser Betreuung, manche sind noch nicht auf Ganztagsschule umgestellt, manche Eltern wollen nur die Ganztagesschule oder nur die Halbtagesschule. Das heißt, wir müssen ja auch ein paar andere Kriterien noch in Anspruch nehmen, außer den sozioökonomischen Hintergrund.
Also die SPÖ ist gegen den Vorschlag, kann man das so zusammenfassen? Nein zur Angabe der Erstsprache und Nein zur Angabe des Bildungsstandes.
Nein, kann man so nicht zusammenfassen. Wenn man den rechtlichen Rahmen auch dafür bekommt, der nicht von Wien ausgehen kann, sondern ein bundesrechtlicher Rahmen sein muss, weil die Frage, welche Daten erfasst werden bei der Schuleinschreibung, eine Frage auch des Bundes ist und des Datenschutzes und all dieser Dinge. Also gibt es viele Kleinigkeiten, die man noch berücksichtigen müsste. Wie gesagt, jeder Vorschlag, der eine Verbesserung findet, gehört jedenfalls gut angeschaut und überprüft. Ich glaube nur, es ist nicht ganz so leicht umzusetzen, wie es im ersten Moment klingt.
Sie wollten das Argument vorher noch ausführen?
Bei mir geht es nur um eines, weil das immer wieder so auch dann so im Raum steht, die Kinder würden durch Wien geschickt, darum geht es uns nicht. Ja. Sie haben vorhin gesagt, das Kriterium Wohnortnähe ist da, das bleibt ja auch. Uns geht es wirklich darum, dass man eben, man meldet sich beispielsweise für zwei, drei Schulen im Kretzel an und dann soll eben zusätzlich auch der Sprachhintergrund und der Bildungshintergrund der Eltern erfasst werden, damit man es im Kretzel bei den bestehenden Schulen besser aufteilen kann und es wird niemand aus einer Schule rausgenommen und woanders hingeschickt, sondern die Erstzuteilung wird gleichmäßig.
Jetzt ist es aber oft so, dass man schon noch mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund gerne in die selbe Schule gehen möchte. Wäre es nicht schon noch eine Maßnahme, die dazu führen würde, dass dann, wie ohnehin der Trend gerade schon ist, hin zu den Privatschulen, nämlich bei ganz vielen österreichischen Elternteilen, dass man durch so eine Maßnahme genau diesen Trend nochmals verstärken würde?
Aus meiner Sicht ganz im Gegenteil, weil wir dafür sorgen, dass alle öffentlichen Schulen ein Versprechen einlösen, nämlich dass die Schule ums Eck die beste Schule ist für alle Kinder, egal welchen Hintergrund sie haben.
Aber das ist ja momentan anscheinend für viele nicht der Fall. Trotzdem.
Genau,
nicht.
Weil eben, und das ist schon ein Managementversagen der NEOS aus meiner Sicht, weil da eben nicht genug hingeschaut wurde, wohin wandern die Ressourcen. Da gebe ich der Barbara Novak total recht, dass man sich das auch genauer anschauen muss. Welche Angebote gibt es an den Schulen? Was brauchen die Schulstandorte auch? Stichwort Schulautonomie. Oft können die Direktorinnen und Direktoren selber sehr gut auch entscheiden und wissen, was es am konkreten Standort braucht. Und eben auch schauen wir uns die Kriterien der Schulplatzzuteilung an. Alles das muss man gemeinsam denken und im Ergebnis muss doch einfach die Schule, die nah ist, wo man zu Fuß hingehen kann, wo man im Idealfall auch noch durch einen sicheren Schulweg und einen verkehrsberuhigten Schulvorplatz geht, das ist dann die beste Schule für alle Kinder.
Kommen wir zu einer weiteren Antwort, die Ihre Parteien gegeben haben zum Puls24-Wahlrechner. Für einige überraschend da die Antwort der SPÖ auf die Frage, soll Wien die Mindestsicherung senken? Da sagt die SPÖ nämlich ja, aber sie tun es nicht und sagen, lieber der Bund soll das in die Hand nehmen und soll das regeln. Warum geht nicht beides, dass Wien es die Mindestsicherung eben senkt und der Bund macht dann eben die bundesweite Regel?
Also grundsätzlich wäre natürlich eine bundeseinheitliche grundsätzliche Regelung der Mindestsicherung, so wie sie schon mal bestanden hat, jedenfalls sinnvoll. Das Allerwichtigste ist, dass bei der Mindestsicherung wir die unterschiedlichen Zielgruppen, die in der Mindestsicherung sind, auch einmal ausdifferenzieren. Wir haben eine ganz, ganz große Gruppe, das sind Kinder. So, die sollen weiterhin, wie, und da sind wir auch der Meinung, dass das gerecht ist, dass jedes Kind in Wien denselben Betrag bekommt und wir hier keine Abstufungen haben. Manche Bundesländer machen das, manche machen das nicht, viele machen das genauso wie wir. Also es gibt da ganz unterschiedliche Systeme, dass das bleibt. Der wirklich wesentliche Vorschlag ist, dass alle, die von 15 bis 65 Jahre alt sind, über das Arbeitsmarktservice, Entschuldigung, über das Arbeitsmarktservice in Beschäftigung kommen und dass man hier die Systeme...
Trinken Sie gerne mal einen.
Danke.
Ist kein Problem. Wir können aber dabei gerne Sie antworten lassen auf diese Frage der Senkung der Mindestsicherung. Wie stehen denn da eigentlich die Grünen dazu?
Also wir müssen uns immer vor Auge führen, dass sehr, sehr viele Menschen, die in der Mindestsicherung sind, Barbara Nowak hat es ganz richtig angesprochen, Kinder sind und zu einem großen Teil auch Menschen, die arbeiten. Also Menschen, die einfach arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie trotzdem noch in der Armutsgefährdung sind. Und ich glaube, das muss man mal feststellen, bevor man diese Debatte führt. Und darum finde ich es richtig, dass man sagt, die Kinder sollen bitte in einem eigenen System sein. Kindergrundsicherung ist da das Wort, das immer wieder beschrieben wird. Und zum anderen, finde ich, muss man sie dann die Menschen, die schon am Erwerbsleben teilnehmen oder nur sehr geringfügig arbeiten gehen, aus meiner Sicht besser gleich Richtung AMS dort sozusagen ansiedeln, weil sie dann näher am Arbeitsmarkt sind. Also ja, wir sprechen uns dafür aus, dass das bundeseinheitlich geregelt wird. Auch richtig, das hat Blau-Schwarz, wenn ich mich richtig, Schwarz-Blau, man kommt ja schon durcheinander, wenn ich mich richtig erinnere, damals abgeschafft. Das war ein großer Fehler. Im Ergebnis ist mir nur wichtig, dass dann die Menschen, die in Wien sind, ein verlässliches Netz an sozialer Absicherung haben, weil am Ende reden wir immer davon, dass die Mindestsicherung das Mindeste ist, das vor Armut schützt und eben Wienerinnen und Wiener davor bewahrt, vor allem Kinder davor bewahrt, dass sie in Armut aufwachsen müssen. Und wenn Kinder in Armut aufwachsen, dann ist das ganz, ganz schlecht für die weitere Biografie.
Also wenn wir da die Kinder rausrechnen, und da sind Sie beide dafür, läuft es doch aber auf weniger Geld hinaus. Erstens, bundeseinheitliche Regelung wird wahrscheinlich unter den Wiener Standards sein und zweitens über das AMS abwickeln wahrscheinlich auch. Ist das halt so?
Na, heißt übers AMS abwickeln, dass zwar nicht automatisch die Mindestsicherung gekürzt wird, aber dass man, wenn man schneller in Beschäftigung kommt, weniger Mindestsicherung, vor allem auch weniger Verweildauer in der Mindestsicherung haben. Also Ziel ist es schon, ich sage immer, es sind 7% sind in der Mindestsicherung. Das sind 7% zu viel. Wir wollen natürlich nicht, dass Menschen in der Mindestsicherung in einem System, das Armutsgefährdung verhindern soll, leben müssen, sondern dass sie selbstständig leben können. Aber es ist natürlich auch bei uns so, dass manche, und gibt auch viele Pensionistinnen und Pensionisten, die Mindestsicherung bekommen, weil sie so wenig Pension haben, dass sie unterhalb der Mindestsicherungsgrenze sind. Das sind vor allem Frauen, ja, die einfach aufgrund wenig Berufstätigkeit wenig Pension bekommen. Das gehört in Summe angeschaut und verbessert und weiterentwickelt.
Dann würde ich sagen, wir schauen zum nächsten Diskussionspunkt, zumindest ein Thema, wo es durchaus Diskussionsbedarf zwischen Ihnen beiden geben könnte, Stichwort Lobautunnel. Ihre Partei steht dem Projekt ja prinzipiell recht positiv gegenüber, Frau Nowak, ganz anders die Grünen. Wie könnte man sich da im Fall einer Koalition hier einigen?
Naja.
Man hat sich ja bislang auch noch nicht geeinigt.
Ich glaube, wir zwei haben inzwischen schon eine Sprache, die heißt, das ist Bundessache, das entscheidet der Bund. Aber es geht ja um eine inhaltliche Problemstellung, glaube ich, die wir gemeinsam beleuchten müssen. Und Mobilität ist für jede Großstadt immer eine große Herausforderung. Und Wien ist, muss man ehrlicherweise sagen, die einzig wirkliche Großstadt in unserem Land. Und wir haben schon einen sehr guten Modalsplit. Also wir wissen, dass sehr viele Menschen schon mit dem öffentlich fahren. Wir haben sehr attraktive öffentliche Verkehrsmittel. Die Zufriedenheit ist auch eine sehr, sehr hohe. Wir haben die Radwege extrem stark ausgebaut.
Das wird auch gerne angenommen.
Genau, weil wir ein großes Thema haben. Wien hat keine geschlossene Umfahrung und es fehlt die Nordostumfahrung. Und diese Problemstellung beschäftigt die Stadt Wien schon seit Jahrzehnten, weil natürlich alles durch die Tangente brettert. Und jetzt wissen wir, es gibt einen Zuverkehr aus dem Umland. Das sind meistens Individualverkehr. Care etc., wo auch mehr getan werden muss. Eine unserer gemeinsamen Projekte, nämlich die Straßenbahn nach Schwechat, hat leider die FPÖ in Niederösterreich abgeblasen, obwohl wir ja auch eine gemeinsame Finanzierung mit dem Bund zusammengebracht hätten, wäre ein wichtiges Projekt für das Umland gewesen. Aber das wirkliche Problem ist der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, der LKWs, die durch die Stadt durchbrausen. Und für diese Problemlage braucht es eine Lösung. Und die Lösung hat vor vielen Jahren, hat man sich dazu entschlossen, den Lobautunnel, die Nordostumfahrung so zu bauen. Es ist oft geprüft worden. Es ist jetzt verzögert worden eine Zeit lang durch die Ministerin Gewessler. Aber es wird die Lösung gebraucht. Also man kann irgendwie nicht ewig darauf warten, dass sich das Problem von alleine löst.
Und die Lösung ist Lobautunnel.
Das ist die schlechteste aller Lösungen. Und das sage nicht nur ich, das sagen eigentlich alle Studien der letzten Jahren, die sich das angeschaut haben. Zuletzt der Umweltbericht des Umweltbundesamts. Das ist sozusagen das Ergebnis der strategischen Prüfung Verkehr, die durchgeführt wurde. Da hat man sich angeschaut, wie kann man das Thema Mobilität von Güterverkehr bis Personenverkehr, wie kann man das am besten im Großraum Wien lösen? Und das Ergebnis ist, dass die Lobau-Autobahn mit Lobau-Tunnel die schlechteste aller Varianten ist. Und warum? Zum einen, weil sie wahnsinnig viel Geld kostet, also bis zu 6 Milliarden. Der konservativste Schätzung ist 2,4 Milliarden, aber wenn man das hochrechnet mit Inflation auf die nächsten Jahre, wie das noch, also die das noch brauchen wird, sind es bis zu 6 Milliarden. Wirklich viel Geld. Ich weiß schon, das ist in der ASFINAG und ist jetzt nicht direkt Geld, das wir in Wien zur Verfügung haben, aber es ist Geld, für das der Bund haften muss. Und gerade jetzt, wo im Bund doch ein Budgetdefizit da ist, erwartet man sich ja auch Ausschüttungen von der ASFINAG. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Und das zweite Thema ist, dass es ein Projekt ist, das jetzt wirklich aus dem letzten Jahrhundert ist. Es folgt ein bisschen der Logik mit mehr Straßen, glaube ich, dass ich dann weniger Verkehr habe. Es wird genau das Gegenteil eintreten. Immer wenn man neue Autobahnen und Straßen gebaut hat, das ist auch bei der S1 im Süden so gewesen von Wien, gab es dann mehr Verkehr auf der Tangente, mehr Verkehr auf den Straßen in Wien. Das heißt, es wird mehr Verkehr nach Wien gezogen. Und der dritte Punkt ist, wir versiegeln damit extrem viel Fläche mit der Lobau-Autobahn. Nämlich insgesamt Versiegelung und Flächeninanspruchnahme, also die Natur, die in Anspruch genommen wird und zerstört wird für diesen Bau, so viel wie knapp der ganze 15. Wiener Gemeindebezirk. Das
sehr,
ist wirklich zu viel.
Sehr weit auseinander in dieser Position, aber wie wir gehört haben, kein Koalitionshindernis, weil ja Bundessache. Eine Abschlussfrage an dieser Stelle noch, weil es den SPÖ-Wahlkampf betrifft, Frau Novak. Die SPÖ spaltet die türkische Community. Bürgermeister Michael Ludwig hat geschwiegen zur Festnahme des Erdogan-Kritikers, des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu in der Türkei. Zugleich aber lädt der Bürgermeister genau aus der Erdogan-Partei, der AKP, ein ins Wiener Rathaus. Aus Protest dagegen wollen die Aleviten zum Beispiel in Wien jetzt den künftigen, den 1. Mai-Aufmarsch boykottieren. Sind der SPÖ die Stimmen aus dem Erdogan-Lager so wichtig, dass sie diese Spaltung toleriert?
Also ich kann keine Spaltung erkennen. Das möchte ich einmal voranstellen. Ich bin jetzt auch mit den Damen und Herren dieser alevitischen Gruppe in Kontakt. Und wir werden schauen. Ich glaube, wir können die eine oder andere Frage ausdiskutieren oder auch die eine oder andere Darstellung. Ich glaube, es ist ein bisschen auch dem Wiener Wahlkampf geschuldet, dass das in der Intensität diskutiert wird. Weil grundsätzlich ist es so, dass sich die Sozialdemokratie sehr deutlich auch geäußert hat. Im Normalfall beantwortet oder sagt die Bundespartei zu außenpolitischen Fragestellungen etwas und niemand interessiert, was die Wiener Partei dazu sagt. Im Wiener Wahlkampf ist das jetzt offensichtlich doch interessant. Wir sagen auch zu vielen anderen internationalen Entwicklungen geben nicht unbedingt ein Statement dazu ab. Wir haben dann im Wiener Gemeinderat einen Antrag beschlossen, der klar macht, dass Wien Menschenrechtsstadt und Demokratiehauptstadt ist, dass wir natürlich jegliche Form von Verfolgung, insbesondere aus politischen Gründen, Verfolgung von Politikern, aber auch jeden anderen Menschen ablehnen und dass das überhaupt keinen Platz hat. Um das auch nochmal klarzustellen, und dem schließt sich natürlich unser Bürgermeister ganz eindeutig an. Die Zusammenarbeit des Bürgermeisters und auch der Stadt Wien mit vielen Städten, im Übrigen auch mit vielen türkischen Städten, ist immer schon da gewesen und mit vielen anderen Städten, Regionen. Wir haben ganz intensive Städtepartnerschaften und das ist grundsätzlich auch gut so und wird auch sicher weiterverfolgt werden.
Sind Sie mit dieser Erklärung der Wiener SPÖ, was den Fall Ingmar Molo betrifft, zufrieden?
Also zum einen muss ich sagen, das ist, ich mische mich da nicht in parteiinterne Debatten ein. Mhm. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass ich Respekt habe vor den vielen Menschen, die beispielsweise in Istanbul auf die Straße gehen und gegen diese Repression demonstrieren. Ich glaube, das muss man auch immer wieder festhalten, weil das wirklich mutig ist.
Dann sagen wir vielen Dank, Barbara Nowak, vielen Dank, Peter Kraus.
Danke vielmals. Und wir sind gleich wieder da, meine Damen und Herren. Die Analyse des Wien-Wahlkampfs gibt es hier im Studio. Bleiben Sie dran.
Bis gleich. Und damit willkommen zurück hier bei uns am Donnerstag bei Beide Seiten Live. Wir haben vorher gerade die Politiker, Politikerinnen bei uns im Studio gehabt. Jetzt sind die Journalisten und Journalistinnen dran, die das Ganze noch einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen werden, was gesagt worden ist. Und die Analyse, die gibt es jetzt zum einen mit Klaus Knittelfelder, Innenpolitik-Journalist bei Die Presse. Vielen Dank fürs Kommen.
Hallo.
Und auf der anderen Seite, im Rot im Hintergrund, ist ebenfalls Innenpolitik-Journalistin vom Profil Iris Bonavida. Vielen Dank fürs Kommen.
Hallo.
Hallo. Ich möchte gleich mit dem rot-grünen Duell anfangen, denn die Grünen wollen ja zurück in die Wiener Stadtregierung und die Neos dort ablösen. Ist das denkbar, Herr Knittelfelder, oder sind die Neos für die Neuauflage gesetzt?
Naja, wenn die Neos ausreichend stark sind, um gemeinsam mit der Wiener SPÖ, von der man wohl ausgehen kann, dass sie diese Wahl mit eindeutigem Vorsprung gewinnen wird, sind, dann ist, sage jetzt einmal, mit ziemlicher Sicherheit Neos in der Favoritenrolle für eine Fortsetzung dieser Koalition, weil man eigentlich auch nach der bisherigen Wahlkampferzählung von beiden Seiten, also sowohl von SPÖ als auch von Neos Seite eigentlich wenig Argumente hat, warum man diese Koalition aufkündigen sollte, wenn die Möglichkeit besteht. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die Möglichkeit nicht bestehen sollte, also wenn sich jetzt Rot-Pink nicht ausgehen sollte. Und dann gibt es im Grunde genommen aufgrund der kategorischen Ablehnung der Freiheitlichen als Koalitionspartner nur zwei Möglichkeiten, maximal zwei Möglichkeiten, nämlich eben die Grünen oder die ÖVP. Und da ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit gegeben, wenn man sich etwas umhört, dass das mit den Grünen was werden könnte. Und die Grünen haben ja auch relativ großes Interesse, nicht in Opposition zu sein, sondern in der Regierung. Das kann man unter anderem ganz gut daran ablesen, dass man nicht einmal die Lobau zur ultimativen Koalitionsbedingung erklären möchte. Also da kann man schon sehen, wohin die Reise geht, wenn es nach den Grünen geht.
Ihre Meinung, ist Rot-Pink gesetzt, wenn es sich ausgeht?
Ich glaube, Michael Ludwig tut ja alles, um so zu tun, als wäre das Rennen um den Koalitionspartner völlig offen. Am Ende wird er den bequemsten Koalitionspartner wählen. Es schaut danach alles aus, als wären das jetzt die Neos, aber nach der Wahl kann es natürlich auch sein, dass sich die Grünen sehr großzügig anbieten oder sogar auch die ÖVP. Karl Mara sagt ja auch immer, er liebt Wien, aber, also er greift zwar Michael Ludwig an, aber man hört schon zwischen den Zeilen, dass er schon sehr gerne auch mit koalieren würde. Aber wenn man zurückblickt, merkt man schon, dass die SPÖ noch immer die Grünen als sehr lässigen Koalitionspartner in Erinnerung hatten. Deswegen glaube ich auch, dass die Neos da schon sehr gute Karten haben.
Also jedenfalls Barbara Nowak hat heute auch durchaus Lob verloren gegen also zur Zusammenarbeit mit den Grünen, die ja schon 5 Jahre her ist, aber weil sie die ÖVP gesagt haben, das ist wirklich denkbar, nach diesem Wahlkampf, den Karl Mara führt, wo alles, was die SPÖ Wien gemacht hat oder aus Wien gemacht hat, schlecht sei und deswegen dringend auf die Bremse gestiegen werden müsste?
Ja, sicher. Es war ja theoretisch sogar denkbar, dass die ÖVP im Bund mit Herbert Kickl koaliert. Also da ist schon einiges offen. Und die ÖVP ist ja nicht nur Karl Mara in Wien, sondern da gibt es natürlich auch den Wirtschaftsflügel, mit dem die SPÖ sehr gut kann. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen als mögliche Koalition nach der Wahl.
Wie sehen Sie das?
Im Grunde genommen sehr ähnlich. Man kann jetzt natürlich nicht hineinschauen in die Leute, wie ernst die einerseits ihre Wahlkampfführung meinen und andererseits ihre, sag jetzt einmal, formulierten Wünsche nach Koalitionsbeteiligung. Im Grunde genommen zählen, glaube ich, aus ÖVP-Sicht vor allem zwei Dinge, nämlich erstens einmal, dass das keine Oppositionspartei ist, per Definition. Die ÖVP auch in Wien ist quasi gebaut, um zu regieren, die möchte mitregieren. Das ist sozusagen ein bisschen der politische Geschäftszweck der Volkspartei. Und dazu kommt auch aus persönlicher Hinsicht des Spitzenkandidaten und der Landesparteichef, Stadtparteichef Mara. Der Mann ist angezählt im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich aufgrund von Korruptionsvorwürfen und einer Anklage. Je schneller der sich quasi in Koalitionsverhandlungen retten könnte, desto eher wird er Fakten schaffen und seine Rolle mehr oder weniger einzementieren.
Aber welche Themen entscheiden denn jetzt diese Wahl? Welche Themen entscheiden diesen Wahlkampf?
Ich glaube, das Auffälligste im Wahlkampf bis jetzt ist, dass es nicht das eine große Thema gab. 2020 war das die Pandemie, 2015 war das das Asyl- und Fluchtthema. Und jetzt hat man das Gefühl, jede Partei setzt ein bisschen auf die Kernthemen. Die SPÖ Wohnen, die Grünen Klima, ÖVP, Migration, FPÖ sowieso. Also ich habe das Gefühl, am ehesten wird noch Migration und das Budget von Wien besprochen, aber es gibt eben nicht dieses eine große, allentscheidende Thema meiner Meinung nach.
Könnte das eine Rolle spielen, was Sie angesprochen haben? Die Ermittlungen, die laufen eben einerseits gegen Karl Mara, den Chef der ÖVP, aber auch, also nicht allein, es wird ja auch ermittelt gegen Nepp, gegen Strache, gegen Nevrivi als mächtigen SPÖ-Bezirkschef. Spielt das eine Rolle in dieser Wahl?
Nein, das bisschen Paradoxe an dieser Wahl, finde ich, ist ja, was die von Ihnen genannten Vorwürfe betrifft, dass wir eigentlich die Fortsetzung eines Trends sehen, den es in Österreich in den vergangenen Wahlen eigentlich schon gab und in den vergangenen Jahren und den man auch irgendwie aus den USA kommend schon auch beobachten kann, nämlich, dass das zunehmend wurscht ist, wenn du als Politiker konfrontiert bist mit Korruptionsvorwürfen.
Aber liegt das vielleicht auch daran, dass oftmals dann eben jemand entlastet worden ist, beziehungsweise genau, nicht verurteilt worden ist?
Also das ist auch herleitbar, dadurch, dass eben sehr oft, das sage ich jetzt einmal so, ausgegangen ist, dass Politiker sich am Ende hinstellen können und sagen, ja, wir wurden davor verurteilt, nicht juristisch, sondern auch medial. Und im Endeffekt waren die Folgen dann relativ gering. Insofern glaube ich, hat das jetzt auf den gesamten Wahlkampf, weil wie Sie sagen, ja längst nicht nur ein Kandidat betroffen ist von derlei Vorwürfen, offenbar nicht die ganz große Auswirkung.
Ein Thema ist noch aufgekommen in letzter Zeit, das war die mögliche Nähe der SPÖ zur türkischen Erdogan-Partei, zur AKP. Da waren AKP-Bürgermeister eben in Wien und Michael Ludwig, der Stadtchef, der hat sich da tunlichst nicht geäußert zu Erek İmamoğlu's Verhaftung oder Festnahme in der Türkei, eigentlich ein Parteikollege. Da hat er sich rausgehalten. Könnte das irgendwie den Wahlkampf der SPÖ ein bisschen durcheinander bringen?
Es zeigt zumindest, wie die SPÖ sich im Wahlkampf positionieren will und wen sie ansprechen will und wen nicht. Ich glaube, Michael Ludwig war das überhaupt nicht recht, dass es so ein großes Thema war. Gleichzeitig ist es auch interessant, wie andere Parteien damit umgehen. Also die FPÖ hatte ja ein artverwandtes Thema. Also da ging es ja auch darum, welche Migrantengruppen spricht man wie an. Und das sagt meiner Meinung nach mehr über den Wahlkampf der SPÖ aus. Ob das jetzt wirklich ein Thema ist, das ihnen letzten Endes bei der Wahl schaden wird, da wäre ich skeptisch.
Kommen wir auch auf die Bundespolitik zu sprechen. Das Defizit, das wird heuer nämlich 4,5% betragen, wird heute bekannt, also weit darüber, über diesen 3%. Hier haben wir auch die Grafik noch einmal eingeblendet zur besseren Veranschaulichung. Aber die Regierung verspricht ja, es kommt trotzdem kein zusätzliches Sparpaket auf die Bürger und Bürgerinnen zu. Ist denn dieses Versprechen überhaupt zu halten, also auch nach der Wien-Wahl?
Naja, zumindest wenn man sehenden Auges in Kauf nimmt, ein EU-Defizitverfahren zu bekommen, dann ist das insofern schon zu halten, wenn die sagen, sie machen jetzt in den nächsten Wochen ein Budget, das eben nicht mehr vorsieht als die bereits vereinbarten Sparmaßnahmen. Ob das jetzt politisch nachvollziehbar ist, dass man angesichts von Rekordeinnahmen in den letzten Jahren die Staatsausgaben so wenig im Griff hat, dass man sagt, das ist völlig unmöglich, auch in die Nähe der Maastricht-Grenze zu kommen, ist eine andere Geschichte. Aber irgendwann wird man, und da gibt es ja den Konsolidierungspfad, den man im Großen und Ganzen ja schon kennt, wird man natürlich jetzt dann eben gemeinsam abgestimmt mit der Europäischen Union Maßnahmen treffen müssen, die dieses Defizit nach unten bringen. Und weil die Frage nach dem Sparpaket war, wie auch immer das heißen wird, aber das wird in irgendeiner Form eine Drosselung der aus dem Ruder gelaufenen Ausgaben bedeuten müssen.
Also 6,4 Milliarden hatte die Regierung veranschlagt als Sparpaket, das heuer nicht locker gemacht wird, sondern im Gegenteil festgezurrt werden muss. Würden Sie sagen, dass das dabei bleibt oder dass wir dann noch ein paar Grauslichkeiten dazu bekommen würden, wenn die Zahlen so verheerend sind? Nach der Wien-Wahl selbstverständlich, nicht vorher.
Ich glaube, zuerst müssen mal diese Sparvorgaben eingehalten werden. Da sind ja 15% für jedes Ministerium auch an Einsparungsvorgaben also vorgegeben worden. Man weiß noch nicht, wo diese Ministerien alle sparen müssen. Also ich glaube, das ist mal die erste große Hürde. Können Sie überhaupt diese Milliarden, die Sie versprochen haben, in diesem Jahr noch einnehmen? Und dann langfristig wird das natürlich nicht genug sein. Und da muss sich diese Dreierkoalition natürlich auch sehr unbequeme Fragen stellen. Muss man denn nicht doch sehr viel tiefgreifendere Reformen durchbringen in Österreich? Hm.
Nach der Wien-Wahl ist dann jetzt bald zwei oder fast 2,5 Jahre keine große Wahl mehr in Österreich. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn man dieses Wahlkämpfen jetzt mal beiseite legt, kann man dann auch endlich ans wirkliche Arbeiten gehen? Also können da jetzt die großen Würfe passieren, vielleicht in diesen 2,5 Jahren Pensionen, Verwaltung, Gesundheit? Wie schätzen Sie diese Möglichkeit, die sich da bietet, jetzt ein?
Schwer zu sagen. Es ist einerseits natürlich ein historisches Zeitfenster, dass du einerseits eine wirklich nicht alltägliche Defizitsituation hast und Finanzsituation. Also es sind sich auch, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass der Hut brennt. Und das in Kombination mit einer so langen Dauer, ohne jetzt große Wahl, vor der irgendwie in irgendeiner Form Zuckerl verteilt werden müssen. Das ist einmal eine relativ einmalige Situation, was die letzten Jahre betrifft. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass da jetzt die ganz großen Strukturreformen kommen. Es heißt, dass es politisch wahrscheinlicher wird, aber ob das dann wirklich dazu führt, dass man notwendige Pensionsstruktur, was auch Föderalismus, was auch immer Reformen macht, die ja theoretisch auf dem Tisch lägen, was da zu tun wäre, das ist damit noch nicht in Stein gemeißelt.
Obwohl 2,5 Jahre Zeit ohne Wahlkampf sind, ohne dass man sagt, lieber jetzt wollen wir der Bevölkerung nichts zumuten? Also das Zeitfenster wäre jetzt
günstig, also aber man hat das schon gelernt. Genau, wahrscheinlicher wird es nicht werden, aber auf der anderen Seite verfolgen wir das alle nicht erst seit wenigen Monaten und mal schauen.
Nicht sehr optimistisch, der Artikel. Sind Sie da optimistischer, was das betrifft, dass die Regierung sagt, okay, dieses Zeitfenster, das nutzen wir jetzt wirklich und gehen einmal ein richtig großes, unangenehmes Thema an?
Ich meine, wenn ich jetzt optimistisch sein muss,
ja, bitte,
würde ich sagen, die Chancen waren wohl noch nie so gut. Einerseits ist die Regierung bis zu einem gewissen Grad gezwungen, weil das Geld ist einfach nicht da. Es muss eingespart werden. Andererseits eben gibt es jetzt zumindest mal keine Landeshauptleute, die auf die Bremse drücken würden, weil sie eine Wahl zu schlagen haben. Und drittens gibt es einen kleinen Koalitionspartner, aber doch die NEOS nämlich, die sich schon am Ende der Regierungsbeteiligung dann die Frage gefallen lassen müssen. Sie wollten ja dieser große Reformmotor sein, der Dreierkoalition, und haben sie es dann geschafft? Also Sie haben schon eine sehr große Motivation, zumindest die ein oder andere Duftmarke zu setzen, Reform anzugehen.
Deutet das bis jetzt darauf hin, wenn Sie die NEOS beobachtet haben, ich meine, es ist jetzt noch nicht so eine lange Regierungszeit, wir haben ja eine lange Regierungsbildung gehabt, dass sich da ein gewisser Schwung ergibt, dass man da sagt, wir möchten dieses Thema unbedingt gleich mal ansprechen oder schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Muss ich noch optimistisch sein?
Ja, nein, ist nicht mehr. Es ist anstrengend, optimistisch zu sein.
Ich finde schon, dass Sie zumindest versuchen, Sie haben ja auch quasi den Deregulierungsstaatssekretär, dass Sie schon auch immer vor allem bei den Pensionen immer wieder mit dem Finger drauf zeigen. Aber es ÖVP und SPÖ, das sind natürlich sehr große Parteien im Vergleich zu den NEOS. Also mal schauen, ob das was wird. Mhm.
Schauen wir vielleicht ganz kurz noch einmal auf die Wien-Wahl und auf die kleineren Mitstreiter bzw. Mitstreiterinnen und starten wir da vielleicht auch gleich einmal mit dem Team HC Strache. Der möchte ja diese 5%-Hürde auch schaffen und nehmen, aber da spricht momentan eigentlich nicht viel dafür. Was ist jetzt auch zu den neuen Vorwürfen gekommen rund um die Spesen?
Naja, Umfragen sehen ihn weit entfernt von dieser Hürde. Muss man schauen, inwieweit das dann wirklich aussieht. Aber Stand jetzt, wenn man Umfragen ansieht, wenn man auch die genannten Umstände sich anschaut, dass da noch laufende Prozesse sind, neue Vorwürfe in einer wirklich für den Spitzenkandidaten sehr unangenehmen Angelegenheit, nämlich für alle Welt relativ klar nachvollziehbare Spesengeschichten, alles in allem nicht sehr verheißungsvoll.
KPÖ?
Bessere Chancen als Heinz-Christian Strache, aber noch immer keine besonders guten, würde ich sagen.
Warum eigentlich? In anderen Städten funktioniert die KPÖ ja. Wir wissen, dass Graz das ist schon sehr lang. Salzburg ist jetzt auch dazugekommen. Thema Wohnen beschäftigt natürlich auch viele in Wien. Wieso hat da die KPÖ eigentlich in Wien keinen Platz im Vergleich zu anderen Städten, wo die Wohnthematik auch sehr groß ist?
Ich meine, in Graz ist es einfach auch wirklich eine Traditionspartei, würde ich es fast schon sagen. In Salzburg war ja die SPÖ vergleichsweise schwach, also das kann man dann nicht eins zu eins mit Wien vergleichen. Und da war auch der Kandidat, der ja früher bei den Grünen war, der ja auch sehr gemäßigt aufgetreten ist, der einfach auch als Person sehr, sehr gut angekommen ist. Und ich glaube, das fehlt auch der KPÖ Wien.
Was ist eigentlich mit der FPÖ? Wenn man sich da die Umfragen ansieht, ist eins zu erkennen, nämlich, dass sich dieser Trend der FPÖ Richtung nach oben weiterhin fortsetzt und dass sie wahrscheinlich eines der besten, wenn nicht das beste Ergebnis überhaupt anfangen könnte. Wie ist das zu bewerten? Warum kann die FPÖ sogar in Wien oder auch in Wien derart punkten? Ist es dem Thema Migration zu schulden?
Naja, von dem, was man in Wien schon erreicht hat, ist man ja doch noch laut der aktuellen Umfragen ein Stück entfernt. Es gibt jetzt nicht die Zuspitzung, die vergangene Wien-Wahlen schon gebracht haben, nämlich dieses Bürgermeister-Duell Rot gegen Blau. Das hat die SPÖ Wien auch immer sehr gerne angenommen und befeuert, weil es natürlich enorm mobilisierend wirkt und auch von kleineren Parteien wie den Grünen aus SPÖ-Sicht immer Stimmen quasi zu sich bringt, weil man dann sagt, okay, diesmal Rot, um einen blauen Bürgermeister zu verhindern. Dasselbe Spiel hast du natürlich aus FPÖ-Sicht auch, dass du sagst, du mobilisierst stark, weil es geht was in Sachen Bürgermeister. Diesen Eindruck vermittelt dieser Wahlkampf jetzt nicht. Also es ist im Endeffekt im Vorhinein schon relativ klar, beziehungsweise sehr wahrscheinlich, dass egal wie das Ergebnis ist.
Ein sehr gutes Ergebnis für die FPÖ.
Ja, genau, so ist es. Aber dass eben das Ernüchternde trotz eines sehr guten Ergebnisses diese Wahl dazu führen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass Dominik Knepp weiterhin de facto Oppositionspolitiker bleiben wird, das verhindert quasi den letzten Push, den es im Intensivwahlkampf vielleicht nochmal geben müsste. Aber wie Sie sagen, das Ergebnis ist natürlich sehr groß, es ist eine Verdreifachung theoretisch möglich im Vergleich zum desaströsen Ergebnis bei der letzten Wien-Wahl. Und das geschuldet ist natürlich auch dem Trend geschuldet. Und der Trend fällt auch nicht vom Himmel. Das ist der Erfolg der Freiheitlichen Partei ist ja jetzt nicht ein zufälliges Gebilde, sondern das hat auch eben, wie Sie es gesagt haben, mit strukturellen Problemen im Integrationsbereich zu tun. Das hat mit massiven Integrationsproblemen im öffentlichen Schulwesen, im öffentlichen Gesundheitswesen sichtbar werdend zu tun. Und davon profitiert bei Wahlen natürlich die FPÖ so auch in Wien.
Also ich glaube auch, das Ergebnis wird jetzt kein Ergebnis sein, dass 1:1 Dominik Knepp zu verantworten hat oder ihm zugute geschrieben werden kann. Das ist schon auch sehr viel Rückenwind dabei vom Bund. Das war ja auch schon, also das war im negativen Sinne 2020 ja auch so. Da gab es ja die Ibiza-Affäre, die gar nicht so lange her ist. Da ist ja die FPÖ von mehr als 30% auf 7% runtergerasselt. Da ist es natürlich sehr leicht, ein Plus bei der Wahl zu stehen, also beim Ergebnis stehen zu haben. Wien war für die FPÖ eigentlich sehr oft eine sehr erfolgreiche Stadt. Ich glaube auch, dass man eben, so wie die SPÖ profitiert hat von diesem Duell, hat das ja die FPÖ damals auch. Also da gab es wirklich dieses Duell um Wien. Das fehlt der FPÖ dieses Mal, aber dieses Mal kann sie eben auch von diesem Bundestrend profitieren.
Zumindest ein bisschen aufschließen. Ich möchte zum Schluss noch eine Frage, die vom Ausland an uns herangetragen ist, würde ich sagen, beschäftigt. Denn eine Reaktion auf Donald Trump gibt es aus Österreich, nämlich heute von der SPÖ oder gestern schon von der SPÖ-Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner, hat nämlich eine Einladung an US-Wissenschaftler ins Internet gestellt. Hören wir kurz mal an, was sie gesagt hat.
Let me be clear. Austria stands with you. Europe stands with you. We will not watch silently as science is attacked. And yes, we are working on programs to provide a safe haven for students and scientists at risk. An excellent place to work, innovate and thrive.
Also Eva-Maria Holzleitner hat tatsächlich auch ein paar Details bekannt gegeben. Österreich und Europa zusammengefasst stehen an ihrer Seite, sagt sie da den Forschenden. Wir schauen nicht still zu, wenn die Wissenschaft angegriffen wird. Wir arbeiten an Programmen für einen sicheren Hafen für bedrohte Studenten, Studierende und Forscher. Kann das bei den knappen Kassen in Österreich wirklich auch ernst gemeint sein und wirklich dann umgesetzt werden?
Naja, ernst gemeint kann bald mal was sein. Das heißt noch nicht, ob das auch wirklich, die Erfolge bringt, die man sich davon verspricht. An sich politisch ist es nachvollziehbar, dass vor allem eine Sozialdemokratin oder dass man sich als europäische Politikerin hinstellt und sagt, man kann sich ja ganz gut gegen Trump positionieren und zugleich quasi irgendwie nationalpolitisch gewisse Akzente setzen. Wie das dann wirklich ausgeht, wird man sehen, weil im Endeffekt das die Bedingungen in Österreich sind, das sage jetzt nicht ich, weil das nicht mein Fachbereich, aber das sagen Leute, die sich damit beschäftigen, schon sehr andere, nämlich finanziell ganz andere. Da gibt es weniger Geld für Forschung, es gibt quasi da weniger Investitionstätigkeit und ganz viele andere Umstände, die gravierend anders sind als am US-Forschungsmarkt. Also ob da jetzt ein, Paket genügt, um Top-Forscher aus den USA nach Österreich Sonderzahl zu holen, sind gewisse Leute aus nachvollziehbaren Gründen sehr skeptisch.
Sehen Sie das?
Also die Akademie der Wissenschaften hat sich hier gefreut und hat ja auch gemeint, das ist sehr sinnvoll, jetzt eben dieses Fenster zu nutzen. Aber gleichzeitig braucht es natürlich erstens sehr unbürokratische Aufnahme der Forschenden und auch eine langfristige Karriereperspektive, um in Österreich zu bleiben. Denn was möchte man denn diesen Leuten bieten? Also das, entweder man bietet ihnen Professuren an, dann muss man die aber auch in Österreich schaffen und das sozusagen auch den heimischen Forschenden erklären, warum das dann jemand anderer bekommt. Oder man bietet ihnen halt wirklich langfristige andere Verträge an, wenn man sich jetzt ein bisschen in der Wissen, also im Forschungsbereich in Österreich umhört, dann weiß man ja auch, dass quasi Kettenverträge sehr lange ein Riesenproblem waren und noch nach wie vor sind. Also das dann tatsächlich umzusetzen, wird dann sehr, sehr schwierig sein.
Europa blickt ja gerade sehr besorgniserregend in die USA, denn was dort gerade passiert, ist eigentlich, dass der Rechtsstaat quasi ausgehebelt wird. Wir haben darüber berichtet, es werden Bücher verboten, Medien werden teilweise ausgegrenzt, Forschung wird eben dort zum Beispiel behindert. Und jetzt fragt man sich natürlich, müssen wir vielleicht auch in Österreich Strukturen verändern, damit das hier bei uns nicht passieren kann? Oder verlässt sich da unsere Republik ganz einfach auf die gewohnten Usancen, dass einfach eh niemand mit der Kettensäge daherkommt und da einmal aufräumt?
Also man merkt ja schon im rechtspopulistischen Bereich überall in Europa, dass man Gerichte angreift, kritisiert und das Vertrauen in diese Institutionen schwächen möchte. Gleichzeitig ist es auch kein Geheimnis, dass, dass Europa auch versucht wird zu destabilisieren, dass man da auch als Gesellschaft ein bisschen resilienter werden muss und sich auch bewusst sein muss, dass Desinformationskampagnen, Fake News auch dazu da sind, um eben das Vertrauen in die eigenen Institutionen zu schwächen. Also ich glaube schon, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen muss.
Sind wir da robuster oder resilienter gegenüber möglichen Bestrebungen?
Wahnsinnig schwierige Frage. An sich ist es schon eher so, dass quasi der, wenn man so möchte, demokratiepolitische Vorteil dieses unglaublich behäbigen, teilweise langsamen Systems, politisch gesehen, in dem wir leben, schon auch dazu führt, dass es eigentlich robust wird.
Da hoffen wir drauf, dass das so bleibt. Vielen Dank, Iris Bonavida, und vielen Dank, Klaus Knittelfelder.
Vielen Dank an Sie beide und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, fürs Einschalten. Und bei uns geht's jetzt weiter, und zwar mit unserem Kollegen. Und diesmal ist es Jakob Wirl. Aber die Sendung heißt gleich
Wild umstritten. Eine Premiere für Jakob Wirl. Also, dranbleiben, zuschauen.